Sie hören den Kurier.
Wir alle bekommen sie. Pakete von der Post. Aber was passiert eigentlich alles mit unseren Sendungen, bevor wir sie entgegennehmen? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Mit dem Postcast. Dem Podcast der Österreichischen Post. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
А именно для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности.
Die ukrainische Gegenoffensive hat in Moskau Wirkung gezeigt. Nach einigen Tagen Funkstille hat heute der russische Präsident Wladimir Putin eine Teilmobilmachung der russischen Streitkräfte angekündigt. 300.000 Reservisten sollen so zu den Waffen gerufen werden. Ein entsprechendes Dekret sei unterzeichnet worden, hat Putin heute in einer Rede gesagt. Die Teilmobilmachung beginne noch heute. Und Putin hat noch einmal unverhohlen mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Wie also ist diese Teilmobilmachung einzuschätzen? Wie schnell wären diese neuen Truppen überhaupt einsatzbereit? Und was bedeutet das für die schwer unter Druck geratene russische Wirtschaft, wenn jetzt noch mehr Leute abgezogen werden? Das besprechen wir heute mit dem Russland-Experten Gerhard Mangrott von der Universität Innsbruck. Und wir reden auch mit Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer, der uns eine militärische Einschätzung der Lage im Osten der Ukraine gibt. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Bisher war es ja immer nur eine Spezialoperation. Jetzt lässt Putin sein Land spüren, dass er sich im Krieg befindet. Auf großen Plakaten wird um den Einstieg in den Kriegsdienst geworben. Der Gegner ist für Putin längst nicht mehr nur die Ukraine, sondern der gesamte Westen, der es auf Russland abgesehen habe. Putin hat in seiner Rede wieder einmal betont, dass Russland über Massenvernichtungswaffen verfügt und diese auch einsetzen könnte, wenn die territoriale Integrität Russlands bedroht werde. Warum genau diese Aussage bemerkenswert ist, werden wir etwas später noch hören. Die westliche Welt jedenfalls hat mit Sorge auf die jüngsten Aussagen reagiert. Die Nerven bei Putin liegen blank, hat etwa Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg gesagt. Der Minister ist derzeit in New York bei der UNO-Hauptversammlung. Dort steht man ziemlich geschlossen hinter der Ukraine. So auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz.
Die jüngsten Entscheidungen der russischen Regierung sind ein Akt der Verzweiflung. Russland kann diesen verbrecherischen Krieg nicht gewinnen. Die jetzt angekündigten Scheinreferenden werden niemals akzeptiert werden. Natürlich nicht vom ukrainischen Volk, aber auch nicht von der Weltgemeinschaft und können deshalb keine Rechtfertigung dafür bieten, was Russland tatsächlich vorhat, nämlich mit Gewalt das Land des Nachbarn zu erobern oder Teile des Territoriums davon.
In Kiew selbst reagiert man mit Spott auf die Teilmobilmachung der Russen. Der für 3 Tage geplante Krieg dauere bereits 210 Tage. Der externe Berater des ukrainischen Präsidentenbüros Michailo Podolyak fragt auf Twitter ironisch, läuft noch immer alles nach Plan oder doch nicht? Offensichtlich nicht. Doch Wladimir Putin will jetzt so wie bei der Krim-Besetzung Fakten schaffen. Gleichzeitig mit der Mobilmachung hat Putin noch einmal bekräftigt, in den besetzten Bezirken Luhansk und Donetsk sowie im umkämpften Cherson über einen Beitritt zu Russland abstimmen zu lassen. Diese Scheinreferenten, die weder von der Ukraine noch von der internationalen Gemeinschaft anerkannt werden, sollen laut Behörden von 23. bis 27. September abgehalten werden. Damit wären laut russischer Logik diese Gebiete dann ein Teil Russlands und dann werden etwaige ukrainische Rückeroberungsversuche auch ein Angriff auf russisches Territorium, sagt Putin, und darauf werde man mit aller Härte reagieren. Für den inhaftierten Kreml-Kritiker Alexei Nawalny wird die Teilmobilmachung zu einer noch riesigen Tragödie führen, mit einer riesigen Anzahl an Toten. Putin dreht also weiter an der Eskalationsschraube, aber kann er damit noch Erfolg haben? Einer, der sich seit Jahren intensiv mit Russland und Wladimir Putin beschäftigt, ist Professor Gerhard Mangrott von der Universität Innsbruck. Meine Kollegin Caroline Ferstl hat ihn daher angerufen und gleich zu Beginn einmal gefragt, warum Putin gerade jetzt die Teilmobilmachung angekündigt hat.
Und Putin hat offensichtlich sich diesem Dilemma gestellt, vor dem er gestanden ist. Er hat lange davor zurückgeschreckt, eine Mobilmachung anzuordnen, weil das natürlich bedeutet hätte, dass die Bevölkerung jetzt tatsächlich spürt, dass Russland im Krieg ist, weil nun Väter und Söhne von ihren Familien getrennt werden, aus ihren Berufen geholt werden, um an die Front zu gehen. Mhm. Da hat Putin immer die Sorge gehabt, dass dann die Stimmung im Land kippen könnte. Aber er hat sich nun dem militärischen Druck gebeugt, nämlich dem Umstand, dass die soldatischen Reihen Russlands in der Ukraine sehr ausgedünnt sind. Es sind sehr viele Soldaten gefallen, es sind sehr, sehr viele Soldaten verwundet worden. Und die Bemühungen in den letzten Monaten, Söldner und neue Vertragssoldaten und Freiwillige zu rekrutieren, die waren nicht sonderlich erfolgreich. Und wenn die Personalstärke Russlands in der Ukraine nicht verstärkt wird, dann sind weitere erfolgreiche ukrainische Gegenoffensiven zu erwarten. Und das ist etwas, was Putin nicht hinnehmen kann. Deswegen hat er sich jetzt eben doch dazu durchgerungen, zumindest eine Teilmobilmachung vorzunehmen. Mhm.
Für wen gilt die denn jetzt genau? Also in den Medien ist die Rede von 300.000 Männern.
Ja, und zwar Männer, die Militärerfahrung haben. Das heißt, die eine militärische Ausbildung hinter sich hatten, auch Spezialisten sind mit bestimmten Waffengattungen. Also die gilt es zu rekrutieren. Es ist jetzt nicht so, dass jeder männliche Staatsbürger zwischen 18 und 59 Jahren in den Krieg eingezogen wird, auch ohne militärische Ausbildung oder mit einer lange zurückreichenden militärischen Ausbildung, sondern man sagt eben in einem ersten Schritt zumindest, sollen es Reservisten sein mit Militärerfahrung, mit Ausbildung an bestimmten Waffengattungen. Mhm.
Mit welchen Waffen werden die kämpfen? Es gab ja auch immer wieder Berichte, dass Russland die Waffen ausgehen würden.
Nun, ausgehen ist zu viel gesagt, aber es ist nicht zufällig, dass Putin gestern in einer Rede die Rüstungsindustrie aufgefordert hat, die Produktionsanstrengungen zu erhöhen. Und das ist auch eines der Probleme mit dieser Teilmobilmachung. Diese Leute müssen mit Waffen ausgestattet werden, sie müssen mit Uniformen versorgt werden. Sie müssen dann, und das ist ein logistisches Problem, im Einsatzgebiet eben auch versorgt werden mit Nahrungsmitteln und allem anderen, was sie brauchen. Also das ist etwas, was schon noch einen bestimmten zeitlichen Vorlauf erfordert und was dann nicht ganz einfach durchzuführen ist. Denn die russische Armee ist eigentlich für eine starke Mobilmachung infrastrukturell nicht vorbereitet. Mhm.
Da frage ich mich dann aber auch, wie kommen diese Menschen überhaupt an die Front oder ins Kriegsgebiet?
Ins Kriegsgebiet, über Schienentransporte, über Straßentransporte. Also sie werden dort über die verfügbare Straßen- und Eisenbahninfrastruktur dorthin gebracht.
Wie ändert sich der Krieg jetzt durch diese Teilmobilmachung? Und ich frage mich auch, gab es das überhaupt schon einmal, etwa bei der Krim-Annexion oder im Kaukasuskrieg?
Nein, da gab es keine Teilmobilmachung, auch nicht im Syrienkrieg. Also das ist eine neue Erfahrung für die russischen Streitkräfte. Insofern eben gibt es auch keine Vorerfahrung, wie das Ganze möglichst erfolgreich und effizient umgesetzt werden kann. Mhm.
Kann man sagen, wie sich der Krieg durch diese Teilmobilmachung ändern wird?
Nun, der zweite wichtige Aspekt dieser Rede Putins war ja, dass er sagt, in diesem Krieg, den der Westen gegen Russland führt, sei Russland bereit, alle verfügbaren Mittel einzusetzen, um sich zu verteidigen. Und er sagte auch, das ist kein Bluff. Das war eben eine Anspielung darauf, dass Russland auch bereit sein könnte, Nuklearwaffen einzusetzen. Und die Absicht hinter dieser Drohung war und ist, dass im Westen eben Diskussionen aufkommen, ob die Ukraine weiterhin unterstützt werden soll, in diesem Umfang, in dem das bisher passiert ist. Also die Diskussion darüber, ob man diese russische Drohung ernst nehmen soll und sich abschrecken lässt oder ob sich die Positionen durchsetzen, die sagen, nein, wir müssen standhaft bleiben und die Ukraine weiter mit Waffen versorgen.
Ich würde gerne auf diese Atomwaffendrohung von Putin nochmal eingehen. Unterscheidet sich diese Drohung von anderen Atomwaffendrohungen, die Putin in der letzten Vergangenheit schon gemacht hat? Oder war das diesmal was Besonderes? Wie wahrscheinlich ist das? Was muss man dem beimessen?
Nun, die Andeutungen sind nicht neu, aber diese heute war schon ziemlich explizit. Und der Punkt ist ja, dass durch die Referenden, die ganz sicher den Beitritt dieser eroberten Gebiete in der Ukraine zu Russland bedeuten werden, jeder ukrainische Vorstoß auf diese dann russischen Staatsgebiete eine neue gefährliche Situation darstellt. Denn die russische Nukleardoktrin erlaubt es Russland, Nuklearwaffen einzusetzen, wenn die Existenz des Staates bei einem konventionellen Angriff auf dem Spiel steht. Mhm. Und Daher ist es nun noch einmal brisanter, wenn er jetzt kurz vor Annexion dieser Gebiete diese Drohung mit Nuklearwaffen noch einmal so explizit auf den Tisch legt.
Also diese Referenden, diese geplanten Referenden in der Ostukraine sind auch so getimt oder die Teilmobilmachung ist so getimt, dass sollten die Referenden in der Ostukraine zugunsten einer Annexion zu Russland ausgehen, dass man dann angreifen würde oder wie ist das zu verstehen?
Ja, dass man dann jeden militärischen Vorstoß der Infanterie der Ukraine auf die dann angeblich russischen Gebiete also einen Angriff auf Russland begreift und entsprechend militärisch reagiert, bis hin zum Ende einer Eskalationskette zum Einsatz von taktischen Nuklearwaffen.
Das heißt, der Einsatz von taktischen Nuklearwaffen erscheint jetzt nach der Ankündigung Putins wahrscheinlicher als je zuvor?
Wahrscheinlicher als je zuvor, noch immer nicht sehr wahrscheinlich, aber wahrscheinlicher als in den letzten Monaten zweifellos.
Alexander Lukaschenko soll Belarus auf das Kriegsrecht vorbereiten. Hat das auch was mit der Teilmobilmachung zu tun? Wie ist das jetzt gerade beides zu bewerten?
Nun ja, es ist nicht zu erwarten, dass die belarussischen Streitkräfte auch in den Krieg einziehen. Das hat Lukaschenko bisher tunlichst vermieden, aus gutem Grund. Es wäre auch sozusagen nicht notwendig, jetzt vom belarussischen Territorium auf den Norden der Ukraine vorzustoßen, denn dort befindet sich keine Front und dort will Russland auch keine neue Front eröffnen. Und dass belarussische Soldaten über russisches Gebiet in den Donbass gebracht würden, das halte ich im Augenblick dann doch für eher unwahrscheinlich.
Aber was möchte Lukaschenko mit seiner Rede erreichen?
Nun, Belarus ist durch die westlichen Sanktionen, die eben auch verstärkt wurden in den letzten Monaten, ziemlich unter Druck geraten. Es könnte eben sein, dass bei der Verhängung des Kriegsrechts die staatliche Kontrolle über die Bevölkerung noch stärker ausgedehnt wird und Manifestationen der Unzufriedenheit oder des Ungehorsams dann noch stärker unterdrückt werden könnten.
Diese 300.000 Mann, die eben jetzt rekrutiert werden sollen, die fehlen ja dann noch in der russischen Wirtschaft, oder? Wie kann man das deuten?
Ja, das wird natürlich also jede Mobilmachung, und sei es auch nur eine Teilmobilmachung, wird der Wirtschaft schaden, weil sie eben Leute aus dem Produktionsprozess herausnimmt, aus den Unternehmen herausnimmt. Das ist ein Kostenfaktor, den man auf russischer Seite natürlich einkalkuliert hat und den man offensichtlich bereit ist, zu akzeptieren.
Die russische Wirtschaft ist aber ja bereits auch durch die Sanktionen schon teilweise geschädigt. Das wird sie aber noch härter treffen, oder?
Das wird Sie noch ein Stück weit mehr treffen, ja.
Alles klar. Herr Professor, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Gerne.
Doch wie geht es jetzt militärisch weiter? Können die neuen Truppen überhaupt so schnell an die Front? Gibt es genug Ausrüstung? Und ist die Ankündigung mit dem Einsatz von Atomwaffen wirklich ernst zu nehmen? Meine Kollegin Irene Tierjung hat den heimischen Militärexperten Oberst Markus Reisner angerufen und gefragt, ob der Krieg gerade in eine neue Phase eintritt.
Ich persönlich spreche von drei Phasen. Die erste Phase war der Angriff der Russen und der Abwehrerfolg der Ukraine im Raum Kiew. Das waren die ersten knapp 2 Monate. Das war der erste Rückschlag auch für die Russen. Aber damals hat man sich aus Kiew noch geordnet zurückgezogen. Damit hat man dann die Phase 2 begonnen. Die Phase 2 war dann das Zusammenziehen der Kräfte der Russen im Donbass und dort auch punktuell Erfolge, also diese Kesselschlacht von Lischisansk. Und das war auch der Moment, wo viele gedacht haben, für die Ukraine wird es nicht gut ausgehen. Dann kam es zur dritten Phase. Die dritte Phase waren diese beiden Offensiven der Ukraine in Cherson und Kharkiv, von denen die Offensive in Kharkiv überraschend einen durchschlagenden Erfolg erreicht hat, indem man quasi tatsächlich es geschafft hat, an günstiger Stelle anzugreifen und die Russen fluchtartig zum Rückzug zu bewegen. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt, fluchtartig. Das heißt, die Russen haben, weil sie überrascht worden sind, im Prinzip viel Gerät zurückgelassen und haben versucht, also eigentlich ihr eigenes Leben zu retten. Und das macht die Situation verheerender als eigentlich der Rückzug auch bei Kiew. Der Punkt ist, dass jetzt natürlich hier wieder die Initiative auf die ukrainische Seite übergegangen ist und natürlich hier sehr großer Druck auch entsteht, auf die politische russische Führung Handlungen zu setzen. Das muss man vor allem im Zusammenhang sehen, dass in den russischen sozialen Netzwerken immer mehr die Frage gestellt wird, naja, wann wachen wir jetzt endlich auf, wann nehmen wir diese Dinge jetzt endlich ernst, wann hören wir auf, eine Sicherheitsoperation zu führen, wann gehen wir in den Kriegszustand über, wann verstehen wir, dass wir nicht gegen die Ukraine kämpfen, sondern der Westen gegen Russland, dass wir in einem Überlebenskampf sind. Und aus dieser Situation heraus muss man jetzt diesen nächsten Schritt verstehen. Und da sind drei Schritte relevant. Nicht nur die Teilmobilmachung, sondern es gibt hier drei Aspekte, die in den letzten 48 Stunden quasi aktuell geworden sind. Ich beginne mit dem ersten. Das ist der Umstand, dass die von den Russen besetzten Oblaste, also Luhansk zu 100%, beziehungsweise Donetsk, Saporoschia und Kherson, dass die dort von den Russen eingesetzten politischen regionalen Führer gesagt haben, sie werden Referenden veranstalten, um sich an Russland anzuschließen, an das russische Territorium. Womit klar ist, dass der Konflikt in der Ukraine dann zu einem direkten Konflikt zwischen Russland und der Ukraine auf ukrainischem Territorium werden würde. Die zweite Eskalation war das Ausrufen dieser Teilmobilmachung, eine klare Antwort darauf, dass man also bereit ist, den Krieg weiter zu eskalieren. Denn natürlich steht jetzt im Raum, was bedeutet das? Ja, wie viele Tausende, wie viele Zehn- oder Hunderttausende Soldaten können zusätzlich herangeführt werden und können hier möglicherweise quasi einen entscheidenden Unterschied machen. Und der dritte Aspekt, der ganz wichtig ist auch zu verstehen, ist auch die wieder erneute Drohung mit Atomwaffeneinsatz. Hier hat das der Präsident gesagt, er ist doch bereit, Nuklearwaffen einzusetzen, hat dann sogar in einem Satz nachgesetzt und das ist kein Bluff. Was also ganz klar zeigt, dass man also hier auf die Ängste der Europäer quasi abzielt. Denn man darf nicht vergessen, dass dieser Krieg ja vor allem auch ein Krieg im Informationsraum ist. Es geht also hier um gezielte Beeinflussung, um psychologische Kriegsführung. Und da wissen wir aus der Vergangenheit, dass immer wieder das Drohen mit dem nuklearen Einsatz von Waffen viele Ängste auslöst, so wie das auch natürlich jetzt der Fall ist. Ja. Und da sehen wir natürlich, dass hier Russland ganz gezielt versucht, auf die Europäer abzuziehen. Denn die Ukraine kann diesen Krieg natürlich nur weiterführen, wenn sie Unterstützung aus dem Westen erhält. Wenn diese Unterstützung wegfällt, aufgrund des Leidensdrucks der Europäer im kommenden Winter, Stichwort quasi Wirtschaftskrieg, oder aufgrund der Angst vor nuklearen Waffeneinsatz, dann hat natürlich die Ukraine das Problem, dass sie diesen Krieg nicht weiterführen kann. Also zusammenfassend kann man leider feststellen, dass diese Aussagen nicht zu einer Befriedung oder zu einer Verhandlungsbereitschaft führen, sondern dass es vor allem zu einer Eskalation kommen wird, im Hinblick darauf, dass Russland also nicht bereit ist, hier nachzugeben. Und wir eigentlich davon ausgehen können, dass der Konflikt weiter andauern wird, möglicherweise vor dem Winter sich nochmal zuspitzen wird, aber nicht so schnell zu Ende gehen.
Diese Drohung mit Atomwaffen, wie könnte so etwas aussehen, wenn sich Russland wirklich dazu entschließt, so etwas einzusetzen? Also welches Szenario gäbe es da, wann das zum Einsatz kommen könnte und wie? Ja.
Die russische Nukleardoktrin war immer grundsätzlich defensiv ausgelegt. Ja, das war auch in der Zeit des Kalten Krieges so. Man hat gesagt, wir werden nicht die Ersten sein, die angreifen, aber wenn jemand Russland angreifen sollte, dann werden wir quasi zurückschlagen. Russland hat auch damals erfunden die sogenannte Totmannschaltung. Das heißt, egal, wenn ihr mit all euren Nuklearwaffen unsere Kommunikationseinrichtungen oder andere Elemente zerstört, es wird quasi computergesteuert immer einen Gegenschlag geben. Mhm. Damit war quasi klar, dass das im Prinzip in einer Zerstörung der Welt enden wird. Die Nukleardoktrin sagt auch aus, dass Russland nur dann Waffen einsetzen würde von dieser vernichtenden Natur, dass wenn es dazu kommt, dass Russland direkt angegriffen werden würde. Im jetzigen Konflikt sagen viele Beobachter und Experten, eine so eine Situation könnte eintreten, wenn die Ukraine versucht, massiv die Krim wieder in Besitz zu nehmen. Nicht anzugreifen, aber in Besitz zu nehmen. Das wäre zum Beispiel so eine Situation, weil die Krim aus russischer Sicht bereits als russisches Territorium angesehen wird. Darum ist ja die Sache mit den Referenden auch so interessant. Mhm. Dazu muss auch gesagt werden, dass der Einsatz von Nuklearwaffen immer auch in dieser psychologischen Kriegsführung ein ganz wesentlicher Punkt sind. Das hatten wir ja schon seit Beginn des Konflikts. Denken Sie daran, in den ersten Wochen gab es diese Mitteilung quasi der Einsatzbereitschaft der Nuklearstreitkräfte, wo natürlich schon Angstwellen durch den Westen gegangen sind. Und da spielt man natürlich gerade mit diesen Ängsten. Es gibt ja auch die Russen, sagt auch Präsident Putin, hat da persönlich mitgearbeitet, Doktrin des Begriffs quasi escalate to deescalate, also man eskaliert, um dann wieder zu deeskalieren. Das heißt, man löst quasi Ängste aus, um dann, wenn der Gegenüber quasi eingelenkt hat, wieder quasi runterzufahren. Also auch das kann man hier in diesem Zusammenhang sehen. Ich finde ja da bemerkenswert, dass eben der Präsident sogar diesen zweiten Satz dann angehängt hat, wo er gesagt hat, und das ist kein Bluff, so nach dem Motto für alle jene, die vielleicht überlegen, dass das nicht der Fall ist. Und wenn es dann tatsächlich dazu kommen sollte, dass eine derartige Situation entsteht, dass es zu einem Angriff direkt auf Russland käme und dann dieser Nuklearwaffeneinsatz passiert, glaube ich, kann man durchaus auch noch sagen, dass es möglicherweise Abstufungsvarianten gibt. Ja. Mhm. Eine Abstufungsvariante könnte sein, dass Russland zum Beispiel eine Atombombe über dem Schwarzen Meer in einer gewissen Höhe zündet, um hier ein Signal zu setzen. So nach dem Motto, wenn also jetzt nicht nur die ihr einstellt, was ihr tut, dann wäre das die nächste Stufe. Bevor man tatsächlich jetzt zum Beispiel eine Atomwaffe einsetzt, da in der Ostukraine oder quasi sogar in der Zentralukraine. Ja. Aber momentan kann man das sicher auch noch in diese Drohgebärden einordnen, so wie wir es auch aus der Vergangenheit kennen.
Es ist ja die Rede davon, dass 300.000 Reservisten jetzt mobilisiert werden sollen. Ja. Hätte Russland überhaupt die Möglichkeit, die alle auszustatten? Und es wird sich wahrscheinlich auch die Frage stellen, wie man dann Nachschub für so viele neue Soldaten überhaupt in die Kampfgebiete bringt. Also wie,
was? Ja, der Konflikt ist geprägt davon, dass wir bis jetzt immer sehr viele Annahmen getroffen haben. Ja, einerseits stellen wir laufend fest, dass die russische Armee offensichtlich nicht in der Lage ist, quasi ihre Soldaten zu führen, auszustatten und entsprechend zu versorgen. Trotzdem ist es so, dass jetzt dieser Zustand quasi der ausgerufenen Teilmobilmachung Angstwellen durch Europa schickt. Ja. Das ist der Grund, warum jetzt natürlich quasi wir alle nicht ganz wissen, wie wir das einordnen können. Mhm. Ich muss die Frage stellen, Stichwort Ausstattung, wie schaut das aus? Ist das jetzt quasi der 50-Jährige, der eine Waffe quasi aus den 80er Jahren in die Hand gedrückt bekommt, also die Kalaschnikow und an die Front geschickt wird? Der ist zwar nicht optimal und perfekt ausgestattet, aber er ist doch ein Faktor auf dem Gefechtsfeld, vor allem wenn er in großer Zahl auftritt, Stichwort 300.000. Ja. Also der muss jetzt nicht perfekt ausgestattet sein, wie wir das vielleicht im Kopf haben mit Nachtsichtgerät und sonstigen Dingen. Die Masse macht es quasi hier aus. Ja. Auch die Frage der Bereitschaft. Wird man diese Soldaten noch gut vorbereiten? Sieht man sie ein? Bildet man sie wochenlang aus? Stattet sie aus und schickt sie dann in die Front? Oder ist es wirklich so, dass sie eingezogen werden, eine Uniform verpasst bekommen, ein altes Gewehr, Munition und an die Front geschickt werden? Ja, das sind also viele Fragen, die wir in den nächsten Wochen erst beantwortet sehen werden. Ich denke, Russland wird sicher versuchen, quasi bis vor dem Winter eine für sich günstige Situation herzustellen, dann den Winter abzuwarten, ob diese Beeinflussungsmaßnahmen, aber auch natürlich der Umstand quasi des Entzuges der Rohstoffe für Europa Wirkung zeigen. Und dann, je nachdem, ob Europa dann noch bei der Stange ist, um das so auszudrücken, also Russland, also die Ukraine weiter unterstützt, die nächsten Maßnahmen dann im Frühjahr treffen. Trotz der Offensive ist es ja immer noch so, dass Russland ca. 20% des ukrainischen Territoriums im Besitz hat. Und das ist nicht wenig. Und wenn man also die Situation sich zum Beispiel im Süden ansieht, so müsste die Ukraine ja nicht nur den Brückenkopf im Westen des Dnepr eindrücken, sondern sie müssten ja auch selbst über den Fluss drüber, um dann quasi weiter zum Beispiel Richtung Krim vorzustoßen. Also da ist also noch einiges zu tun, was also sicher nicht in wenigen Wochen und Monaten erledigt sein kann und nur funktioniert, wenn der Westen natürlich massiv weiter die Ukraine unterstützt.
Wie würden Sie das einschätzen, weil Sie eben sagen, der Westen, ob das weiter unterstützt wird, ob jetzt irgendwie eine Ausweitung des Konflikts droht?
Naja, ich frage Sie persönlich, wenn die zu Hause sitzen, ja, Sie haben keine Heizung, die funktioniert und Sie haben alle Ihre Ressourcen, die Sie haben, bereits ausgegeben für die Miete und haben kaum mehr Geld für Essen. Sind Sie dann bereit, weiter die Ukraine im Krieg gegen Russland zu unterstützen?
Ja, das ist fraglich, ja.
Genau, das ist der Kern der Frage. Und auf das spielt Russland ab. Russland ist sehr schlau. Wir schauen immer sehr auf das, was auf dem Gefechtsfeld passiert, taktisch, operativ. Und haben den Eindruck, aha, dieser Erfolg der Offensive, das wird jetzt den Russen das Genick brechen. Ja, vergessen aber, dass der Krieg auch auf einer strategischen Ebene geführt wird. Einerseits in der Ukraine, denken Sie an diese massiven Angriffe mit Marschflugkörpern, die bis jetzt nicht aufgehört haben. Aber denken Sie auch an den Umstand, dass Russland erkannt hat, dass es die Ukraine vom Westen trennen muss. Es muss diese Unterstützung zu Ende bringen, damit sie quasi die Ukraine besiegen kann. Ja, und da versucht eben Russland anzusetzen, indem es Urängste schürt. Das sind drei, die in Europa jeden Sorgen machen. Das eine ist, wenn kein Getreide geliefert wird, ja, gibt es eine Welthungersituation und wir haben möglicherweise Migration, so wie 2015. Das zweite ist, wenn es zu einer nuklearen Katastrophe kommt, denken Sie an das Kraftwerk oder möglicherweise den Einsatz von Nuklearwaffen, haben wir eine Situation vergleichbar möglicherweise mit Tschernobyl, die wir nicht kontrollieren können. Und das dritte ist natürlich die uns seit Wochen begleitende Angst vor einer wirtschaftlichen massiven Rezession. Das war jetzt das, was ich Ihnen vorher die Gegenfrage gestellt habe. Wären Sie bereit? Wo man nicht weiß, okay, was bedeutet das? Und da ist dann die Frage, ob die Europäer in ihrer Resilienz weiter bereit sind, die Ukraine zu unterstützen oder nicht. Ja, und das ist genau die Gretchenfrage, die jetzt im Winter beantwortet werden wird und wir im Frühjahr dann wissen, wo wir stehen oder auch nicht.
In Belarus wurde ja jetzt auch das Kriegsrecht verhängt. Sehen Sie da eine Gefahr, dass auch von der Seite eingegriffen wird?
Ja, das Problem ist, dass aufgrund des Umstandes, das immer mitschwingt, dass möglicherweise auch aus Weißrussland etwas gegen die Ukraine unternommen wird, die Ukraine gefordert ist, immer auch Kräfte entlang der weißrussischen Grenze verfügbar zu haben. Diese Kräfte, die dort bereitstehen, können sie natürlich nicht im Osten einsetzen, weil sie natürlich dort sicher helfen würden, auch massiver angreifen zu können. Aber weil man ja nicht weiß, ob nicht aus Weißrussland plötzlich auch noch etwas kommt, ja, muss man diese Kräfte bereithalten, um hier vorbereitet zu sein. Das kennen wir übrigens auch aus der Situation 2014, da bestand eine ähnliche Herausforderung. Auch hier ist ganz klar ersichtlich, dass diese Ankündigung aus Weißrussland konzertiert ist. Ja, man stimmt also quasi diese Maßnahmen in dem Informationsumfeld, also in diesem Informationsraum aufeinander ab und löst somit massive Betroffenheit aus. Ich sehe das am heutigen Tag. Ja. Das war die Ankündigung. Gestern haben alle gewartet. Und seit in der Früh haben, glaube ich, 5 oder 6 Journalisten angerufen, weil natürlich alle, ja, genau wie die Russen es wollen, jetzt beginnen darüber zu berichten und die Frage stellen, ui, was bedeutet das jetzt in letzter Konsequenz? Ja? Was heißt das jetzt, wenn 300.000 Soldaten an die Front gehen? Was heißt das jetzt, wenn plötzlich tatsächlich gesagt wird, das ist kein Bluff, wir setzen die wirklich ein, die Waffen? Ja? Da sind wir jetzt genau bei diesem Angstzustand, den Russland hier auslösen will, und der ist da. Sonst würden wir nicht reden miteinander.
Ja. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einschätzungen.
Gerne.
Ja, die russische Führung betreibt also weiter auch das Spiel mit der Angst, um den Westen einzuschüchtern. Allerdings wirkt diese Angst auch nach innen, denn die Ankündigung Putins, 300.000 Mann einzuberufen, hat auch einen Run auf One-Way-Tickets ausgelöst. Direktflüge von Moskau nach Istanbul und Erevan in Armenien sind bereits ausverkauft. Die russische Buchungsplattform Aviasales hat einen sprunghaften Anstieg der Suchanfragen festgestellt. Es werden wohl nicht alle der Reservisten wirklich in den Krieg gehen wollen. Man kann es ihnen nicht verdenken. Das war's für heute von mir. Noch einen schönen Tag. Um Ton und Schnitt hat sich heute Dominik Kanzian gekümmert. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Bis bald, passt auf euch auf. Elias Nadmesnik, over and out.